ARD.
Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Huhu im neuen Jahr. Wie toll, dass ihr auch nach unserer Weihnachtspause bei Eltern ohne Filter wieder am Start seid. Ich bin's, Elisabeth, und habe bei dieser Folge so ein bisschen organisatorisch gestruggelt. Das Gespräch hatte ich eigentlich schon im Dezember, war dann aber krank. Meine zwei Söhne, die sind 7 und 5, natürlich gleich mit. Und dadurch ist richtig schön viel Arbeit liegen geblieben vor Weihnachten. Naja, deshalb mache ich jetzt hier diese Folge auf den letzten Drücker, während meine Kinder und mein Mann Schlitten fahren im Thüringer Wald. Ja, so hatte ich mir mein Wochenende nicht vorgestellt. Aber besser als arbeiten und die Kinder sind zu Hause in der Wohnung, kennt ihr ja vielleicht. Mein Gast Anissa Lucif kennt das auf jeden Fall gut, arbeiten mit Kind an der Seite. Sie ist Comedienne, hat gerade den ersten Teil ihrer ersten Solotour gespielt und einen mini-kleinen Sohn. Vielleicht kennt ihr sie ja schon. Sie spricht auf der Bühne zum Beispiel über Dating-Erfahrungen als Muslima und spielt als Tochter einer Deutschen und eines Algeriers immer wieder mit den Vorurteilen über Menschen mit Migrationserfahrungen. Und auch Elternthemen kommen bei ihr vor.
Ich bin Mutter geworden von einem kleinen Jungen. Und als ich... Oh, danke schön. Danke, ja. Wir freuen uns auch sehr. Es ist einfach, ne, endlich Kindergeld. Das ist toll.
Ich habe mit Anissa über ihr Leben als Babymama im Showbusiness gesprochen. Aber auch über ihr Leben vor dem Kind und spannenderweise auch vor der Comedy. Da war nämlich vieles anders. Anissa war Ärztin, genau Narkoseärztin, und hat in Schichten unter anderem auf der Intensivstation gearbeitet. Sie erzählt mir, wie dieser Berufswechsel passiert ist und was ihr Sohn damit zu tun hat. Wir haben über Stillprobleme gesprochen und ihren Comedy-Karriere-Meilenstein wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes. So viel kann ich schon mal spoilern. Lanxess Arena in Köln, also die größte Veranstaltungshalle in Deutschland, zusammen mit Felix Lobrecht und Thorsten Sträter und anderen großen Comedy-Leudis. Wie geht das denn so, Baby-Logistik rund um einen Showbusiness-Job? Und wie ging es, Anissa, im letzten Jahr?
Natürlich meldet sich dann irgendwie der Kopf so, hey, du stillst nicht, du bist weg. Wieso soll er überhaupt checken, dass du seine Mutter bist? Aber hat er.
Ich besuche Anissa in ihrer Wohnung in Düsseldorf, die übrigens gar nicht lustig oder Showbusiness-like aussieht. Was hatte ich mir da auch vorgestellt? Keine Ahnung, irgendwie eine bunte Chaosbude mit lauter Plakaten oder so. Ich muss echt mal aus meinem Klischee abgeholt werden. Anissas Wohnung auf jeden Fall ist clean, hell und sehr, sehr ordentlich. Und von einem Kind ahnt man erstmal nicht viel. Also keine Rasseln oder Kuscheltiere quer im Raum verteilt, wie das bei uns im Babyalter Standard war. Als ich komme, bringt Anissas Mann gerade den gemeinsamen Sohn raus und zu Anissas Schwester. Sie betreut den kleinen Wusel nämlich, während wir quatschen.
Hallo. Hallo.
Ich
darf moin, moin.
Hallo.
Hi, Elisabeth.
Wir sind gleich weg.
Ja, kein Stress. Hast du dir den Schlüssel genommen?
Ja, schon beide Schlüssel, ja.
Ja, das ist da, wo die Wickelkommode ist. Ist das, sind die anderen?
Ja.
Ja, so ist das. Also, du müsst jetzt die ganze Zeit draußen rumlaufen. Wir gehen ins Café.
Ja.
Brauchen die noch Geld?
Ich gebe ihn. Ja,
tschüss. Ciao.
Kurz also noch ein bisschen Kinderorga und dann zack, rein ins Thema. Immerhin hat Anissa gerade den ersten Teil ihrer ersten deutschlandweiten Solotour geschafft. Solotour heißt für Anissa im Oktober und November 12 Auftritte in unterschiedlichen Städten. Für manche Termine kann sie an einem Tag an- und abreisen. Bei anderen Shows, in Zürich zum Beispiel, kommt sie an Hotelübernachtungen natürlich nicht vorbei.
Das war schon gut anstrengend. Vor allen Dingen bei dem letzten Termin hatte ich meine Schwester und meinen kleinen Sohn jetzt in Berlin und Leipzig dabei. Das sind ja von Düsseldorf aus auch schon ordentliche Anreisen.
Wie seid ihr angereist?
Ja, also ich wäre gerne mit dem Auto gefahren, aber mein Sohn mag halt Autofahren gar nicht. Also bei dem ist schon so eine Dreiviertelstunde tough. Da hätte ich sehr viele Pausen machen müssen. Ich habe tatsächlich mit KI, also ich habe mit ChatGPT diskutiert, was wäre der beste Weg, dahin anzureisen.
Ja.
Und er hat mir ICE empfohlen, und weil er meinte, sonst muss ich so viele Pausen machen, dass sich das nicht rentiert mit dem Auto. Und das stimmt auch. Also ich glaube, das wäre kompliziert gewesen mit dem Auto. Deswegen sind wir mit dem Zug gefahren.
Ich frage mich so ein bisschen, wann sich Anissa eigentlich auf ihre Shows vorbereitet. Denn im Zug geht's ja wohl offensichtlich schon mal nicht, wenn ihr Sohn dabei ist. Babyfreie Zeit gibt's dann nur eine Stunde lang vor der Show, sagt sie mir. Ab dann sind dann ihr Mann, die Babysitterin oder ihre Schwester mit Kindhüten dran. Klingt schon stressig.
Man muss viel Zeit einplanen. Also bei meinem Sohn ist es krass so, wenn der merkt, ich gehe weg, dann will er unbedingt mit. Ja, und dann will er auch nicht von meiner Seite weichen. Dann kann ich den Raum nicht verlassen, ich kann mich nicht umziehen so wirklich, muss ihn überall hin mitnehmen. Und wenn ich ihn nur kurz irgendwie runterlasse, meckert der schon. Mhm. Dann muss ich seine Fläschchen einpacken. Für ihn mehr oder weniger drei Outfits, weil er zwei davon vielleicht entweder mit Fäkalien oder Essen befleckt. Ja,
am besten
noch
für,
ja, genau. Am besten noch für mich ein Ersatzoutfit, falls der mich wieder als Serviette benutzt oder meine Bluse. Und bis ich das alles zusammengesucht habe, boah, da vergehen, also da kann wirklich eine Stunde vergehen, ne, für Sachen, die ich sonst in 10 Minuten packen würde.
Ich habe mich gefragt, ob du schon immer Mutter werden wolltest oder das schon immer wusstest.
Ja, also tatsächlich war das immer ein sehr, 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 sehr großer Wunsch, sehr, sehr große Sehnsucht. Es kommt vielleicht auch ein bisschen daher, ich habe 3 kleinere Geschwister, die sind 6, 8 und 10 Jahre jünger. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich so 16, 17. Und meine Mutter ist auch Ärztin und war in einer Assistenzarztausbildung zur Gynäkologin. Das heißt, die hatte 24-Stunden-Dienste, Frühdienste etc. War also teilweise 1-2 Mal die Woche nachts nicht da. Den ganzen Nachmittag und morgens auch mal nicht. Ne? Ich hatte also schon, besonders nachdem ich so 17 war, viel zu Hause übernommen, mich auch viel um die Geschwister gekümmert, teilweise auch mit zur Schule hingebracht und dann bin ich selber zur Schule gegangen. Und das hat mich zwar viel Aufwand gekostet, aber ich habe es trotzdem gerne gemacht, muss ich sagen. Ne? Auch wenn das, also ich würde es jetzt nicht so mit meinen Kindern machen, weil ich finde, das hat mir auch ein bisschen zu viel zugemutet. Aber ich fand das total schön. Also ich finde, dieses sich um jemanden kümmern, das wird halt oft so, finde ich, gleichgesetzt mit so einem Helfersyndrom. Ich habe da auch lange darüber nachgedacht, es kann auch in ein Helfersyndrom übergehen. Aber ich sehe da trotzdem noch einen Unterschied. Ich mache jetzt einen Beruf, der komplett anders ist. Da geht es ja viel um mich. Ich quatsch die Leute 2 Stunden voll. Und ich finde das das unterscheidet sich.
Ist ein Gegenteil, oder?
Ja. Ja, das unterscheidet sich so von Mutter sein, aber auch meinem Arztberuf. Also für mich war das, also zum einen fürsorglich gegenüber anderen zu sein, immer schon ein sehr wichtiger und auch schöner Punkt. Oder Leuten dabei helfen zu wachsen, zu lernen. Oder in dem Fall als Ärztin halt wieder gesund zu werden oder keine Schmerzen zu haben. Also für die, die wieder so auf die richtige Bahn bringen, sage ich mal. Das habe ich immer als sehr, sehr schön empfunden. Vermisse ich auch ein bisschen in meinem Comedian-Beruf. Und deswegen umso schöner, dass ich das als Mutter, also einfach dieses, ja, also ich meine, natürlich als Ärztin verdient man Geld damit, aber ich finde, es hat trotzdem sowas von bedingungsloses Geben, nicht dieses Geben und Nehmen.
Anissa hat in ihrer Heimatstadt Düsseldorf Medizin studiert und danach etwa 4 Jahre lang in Berlin in Krankenhäusern gearbeitet.
Deine Mama ist Ärztin. Man könnte jetzt ja sagen, bist du nur Ärztin geworden, weil deine Mama Ärztin war?
Ich sehe das ja auch bei vielen, dass die denselben Beruf einschlagen wie die Eltern. Und natürlich, ich war 17, 18, 19, als ich so der Wunsch, Medizin zu studieren, na, da war ich im Abi, habe ich darauf hingearbeitet, dass ich auch den Schnitt bekomme, als der so stark wurde. Und ich kann mich natürlich nicht ganz davon freisprechen, dass es eine Rolle gespielt hat, dass ich bei ihr gesehen habe, ja, dass es sehr viel Respekt eingebracht hat, dass sie auch wirklich, ich habe es mitbekommen, sie hat uns manchmal mitgenommen zu den Diensten, halt nicht ins Krankenhaus, aber sie hat dann natürlich sowas gesagt, sie, ah, ich muss mal ins Krankenhaus, wir haben jetzt einen Kaiserschnitt, ich bin in einer halben Stunde wieder da, wo ich mir auch so dachte, oh Gott, lass dir Zeit, ne? Natürlich, jeder weiß, Arzt, Ärztin ist sehr, ja, von der Reputation her toll konnotiert, mir hat das sehr gefallen, mich um Leute zu kümmern. Also lag das nah.
Mhm.
Ich finde auch immer noch, das ist ein toller Beruf. Was mich nur sehr abgeschreckt hat oder auch ein bisschen dazu geführt hat, warum ich das jetzt gerade nicht mache, sondern was anderes, ist, na, zum einen vielleicht ein bisschen vorhersehbar. Natürlich auch habe ich das als sehr belastend empfunden, die ganzen Fälle der Patienten, gerade im Krankenhaus mitzuerleben.
Also so Schicksale einfach.
Richtig, genau. Schicksale, unter anderem natürlich auch auf der Intensivstation, auch von Menschen mit sehr, sehr großen Einschränkungen oder die dann um ihr Leben gekämpft haben, in einem kritischen Zustand waren. Also auch sehr viel Kontakt mit dem Thema Tod, was jetzt vielleicht ein Augenarzt nicht so hat, ne, aber ja, als Anästhesistin auf der Intensivstation war es doch dann sehr gegenwärtig. Dazu kam dann doch ein sehr hartes Pensum, was man, glaube ich, erst versteht, wenn man drinsteckt. Ich habe zwar gecheckt, dass meine Mutter nicht oft da ist, aber wenn man dann erstmal selber so einen 24-Stunden-Dienst hat, von dem man 20 Stunden arbeitet und das dann zweimal die Woche, dann merkt man dann schnell, okay, das ist vielleicht nicht so das Ideal, wie es sein sollte, für mich selber. Mhm. Man weiß ja immer nicht, wie die eigenen Grenzen sind. Man denkt ja, okay, am nächsten Tag kann ich ja schlafen. Das hat mir oft halt nicht gereicht, um mich zu regenerieren.
Ja.
Ja, was halt auch dazu kam, also während ich auf der Intensivstation war, ich glaube, deswegen habe ich es gerade so, oder habe ich die Intensivzeit als besonders dramatisch in Erinnerung war, man braucht meist so 6 bis 12 Monate, um so drin zu sein, also das so zu lernen, dass man besser klarkommt. Und nach 6 Monaten kamen bei uns die ersten Covid-19-Patienten an. Das heißt, es war nicht nur eine komplette Umstellung, was eine relativ neue Krankheit war, sondern auch irgendwie ein ganz anderes Spektrum. Also wir mussten dann Lungenversagen und nicht sonst postoperative gemischte Fälle. Die gab es zwar auch, aber es war ein ganz neuer Fokus, eine ganz neue Belastung. Ich glaube, jeder hat die Zeit als sehr depressiv oder bedrückend in Erinnerung. Viel Ängste. Ich war natürlich direkt an der Front, hatte jeden Tag eigentlich Kontakt. Also man hat ja Kontakte vermieden, aber ich hatte ja engsten Kontakt mit allen Infizierten.
Naja, klar. Ja.
Da habe ich auch irgendwie den Druck immer noch sehr hoch empfunden, da zu performen. Und gleichzeitig war halt nach der Pandemie keine wirkliche Besserung, Änderung des Gesundheitswesens zu vermerken. Im Gegenteil, wir hatten eigentlich noch weniger Personal. Das alles hat mich dann doch sehr frustriert und sehr traurig gemacht. Mein Eindruck war, dass man nach Corona dann noch mehr darauf geachtet hat, also dass die Kosteneffizienz noch mehr in den Vordergrund gerückt ist.
Ich habe den Eindruck, Anissa leidet richtig als Narkoseärztin unter diesem Effizienzdruck im Krankenhaus, da für sie die Fürsorge dabei zu sehr auf der Strecke bleibt. Und durch Corona steigert sich das alles nochmal. Deshalb macht sie nach Corona ein Jahr Arbeitspause und beginnt, nur so zum Spaß, mit Ärzte-Memes auf Insta. Dann fängt sie im Krankenhaus wieder an, als Narkoseärztin zu arbeiten, doch nur für etwas mehr als ein halbes Jahr. Danach folgt nochmal eine halbjährige Pause vom Krankenhaus, eine Comedy-Schule und erste Auftritte. Sie fängt wieder an als Ärztin in einem anderen Krankenhaus und macht Stand-up-Comedy auf kleineren Bühnen in Berlin, aber auch in anderen Städten. Und dann kommen auch größere Shows, zum Beispiel Nightwash Talent Award oder im Fernsehen. Und eine Schwangerschaft.
Wir haben uns beide sehr, sehr, sehr auf den Kleinen gefreut. Ja, ich hatte irgendwie auch gar nicht so Angst davor. Vielleicht war es auch ganz gut, wie es dann so wird mit Tour und so weiter. So weit hatte ich gar nicht geplant. Für mich war das einfach so ein, ich weiß, für mich ist das jetzt so normal mit, ja, ich habe ja ein Kind und man hat ja dann so ein Kind, ne? Aber das, ich weiß, dass es für mich immer ganz meilenweit weg war, eine Familie zu gründen. Das war immer ein sehr sehnlicher Wunsch von mir. Erschien aber dadurch, dass mir doch schwer fiel, den richtigen Partner zu finden oder überhaupt jemanden, mit dem ich eine Familie gründen möchte, erschien das immer so weit weg. Und da war ich immer so ganz sehnsüchtig, weil ich mir das doch sehr, sehr gewünscht habe. Als ich gesehen habe, dass ich schwanger bin mit dem Schwangerschaftstest, ich würde sagen, es ist noch ein größerer Traum als jetzt das mit Comedy. Also das war so das Ereignis für mich.
Und warum ging es mit dem Mann dann plötzlich? Also ich meine, warum konntest du es dir mit dem vorstellen?
Also ich muss sagen, ich bin ja als Muslima aufgewachsen. Ich bin auch Muslima. Und ich glaube, viele Muslimas kennen das. Es ist nicht so einfach, jemanden zu finden, der auch muslimisch ist oder dafür offen etc. Wir leben ja trotzdem in einer Welt, in der Muslime nicht nur eine Minderheit sind, sondern auch halt diskriminiert werden, ob jetzt im Arbeitsmarkt oder privat. Mhm. Also das möchte ich jetzt gar nicht kritisieren, aber ich bin schon in einer Welt aufgewachsen, in der man versucht halt eben dieses klassische, ich würde sagen, europäische, kurzlebige Dating zu vermeiden. Mhm. Ne? Wo das Ziel auch war, Familie gründen, heiraten.
Ja.
Aber das geht natürlich nicht über so Dating-Apps, auch wenn es eine Dating-App gibt für Muslime. Aber das
gibt es die wirklich? Ich habe das Bild gesehen und dachte, das kann doch nicht sein.
Doch.
So ohne Hintergrundwissen klingt meine Frage jetzt bestimmt ein bisschen seltsam. Aber ich hatte, bevor ich Anissa getroffen habe, natürlich ihr Insta gestalkt. Und ich habe dieses Reel von einem Stand-Up-Auftritt von ihr gesehen.
Andere, was ich ausprobiert habe, war eine Dating-App für Muslime, die hieß Minder für Muslim Tinder. Kennt ihr vielleicht von anderen Religionen, ne? Zum Beispiel Katholiken, da heißt das Kinder.
Ja, also deshalb vielleicht meine etwas große Reaktion. Anissa beschreibt mir, dass die Plattform ein bisschen anders läuft und da auch viele Eltern unterwegs sind, die passende Partner für ihre Kinder finden möchten. Und offensichtlich war das nicht Anissas Weg. Genauso wenig wie die Suche nach Partnern in einer Gemeinde. Am Ende findet Anissa einen Comedian. Humor hat Jan also hoffentlich schon mal. Und Muslim ist er inzwischen auch.
Ich war immer so zwischen den Kulturen und konnte mir das einfach bei vielen nicht vorstellen. Mhm. Also das hat einfach nicht zu mir gepasst. Ich war halt immer schon so ein bisschen mit so einem trockenen Humor, aber trotzdem halt tiefgläubig. Und ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber ich hatte zu der Zeit zumindest nicht so einen Zugang zu einer Community, die so ist. Ne?
Und er kann das bieten.
Ja, also ich sage dir ehrlich, als ich meinen Mann kennengelernt habe, also was uns, glaube ich, so zusammengeschweißt hat, er ist ja auch Comedian. Wir haben direkt so Witze gemacht. Also er meinte so, ja, keine Ahnung, wie viele Brüder hast du? Was können die für Kampfsportarten? So Quatsch. Oder er hat gesagt, wie soll ich mich benehmen vor deiner Familie? Und dann halt so Quatschsachen. Ne? Also das war einfach nur total lustig mit ihm. Ich finde das halt schlimm, religiös ist, aber nicht humorvoll. Und für mich ist das sehr wichtig, dass man zwar gläubig ist, aber das nicht auf so eine bedrückende Art auslebt. Und ja, das habe ich mit ihm gefunden. Also, was ja natürlich ein Jackpot ist, irgendwie eine Verlässlichkeit, gemeinsame Werte, aber trotzdem noch eine Spaß.
Ja. So klingt ganz gut.
Ein paar Monate lang ist Anissa tagsüber Ärztin und abends Comedienne. Ein heftiges Pensum. Einmal fährt sie zum Beispiel von einer Talentshow für Comedians in Köln mit dem Nachtzug zurück nach Berlin, weil sie dort am nächsten Tag wieder im OP Dienst hat. Und dann kommt dazu eben noch die Schwangerschaft. Anissa trifft zwei große Entscheidungen. Sie zieht mit ihrem Mann zurück in die Heimat, nach Düsseldorf. Dort leben einige Verwandte, ihre Mutter zum Beispiel oder ihre Schwester. Und sie hört auf als Ärztin.
Wie sagt man das denn? Wie sagt man denn im Krankenhaus so, ich komme jetzt nicht mehr?
Das war schlimm. Mhm. Also ich bin nicht stolz darauf, aber vielleicht nimmt das einigen die Last weg. Aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen, meinem Arbeitgeber zu sagen, dass ich schwanger bin. Dann bin ich zum Arzt, habe da quasi noch mal feststellen lassen, dass die Schwangerschaft noch läuft. Und ich weiß noch, so mein Mann war total so, hey, warum freust du dich nicht? Ne? Und ich war aber so in Gedanken schon mit dieser Beichte, in Anführungsstrichen, dass ich eher Angst hatte vor diesem Gespräch. Ich habe dann einfach meinen Oberarzt angerufen. Und ich kann auch irgendwo verstehen, dass sie sich natürlich nicht so super freuen, weil die dann, also von einem auf den anderen Tag, mich in vielen Bereichen ja gar nicht einsetzen können. Also man kann im Krankenhaus nicht mehr 24-Stunden-Dienste machen, keine Nachtarbeit, man kann nicht dahin, wo Röntgenstrahlen sind. Ich darf nur unter Umständen Blut abnehmen, wenn das Besteck auch wirklich 100% sicher ist. Also man ist schon gerade als Anästhesistin nicht überall einsatzfähig.
Ja.
Und da das ein kleines Krankenhaus ist, die auch nicht 1000 kleine Bereiche haben, sondern man eher so alles ein bisschen bespielt, kann ich auch verstehen, dass es jetzt für die erstmal jetzt nicht so eine, sie jetzt nicht in die Luft gesprungen sind vor Freude, aus Arbeitgebersicht. Aber aus meiner Sicht finde ich es trotzdem schade, dass wir Frauen, ich kenne das ja von vielen Ärztinnen, sich dann erstmal schuldig fühlen, dass sie ein Leben haben und eine Familie gründen wollen. Das ist halt so, so schade, dass die Männer das, ich freue mich natürlich für die Männer, dass sie dieses Problem nicht haben. Aber umso schlimmer ist es, dass man als Frau da zusätzlich diese Belastung hat, wenn man eigentlich das möchte, was die ganzen Oberärzte und Chefärzte fast alle auch haben, nämlich eine Familie. Die haben nicht einfach gesagt, so, du kommst jetzt im Mutterschutz, sondern die haben schon mit mir gesprochen, ob das für mich passt. Aber ich habe das dann bejaht, weil ich hatte wirklich schwere Übelkeit, Sodbrennen bis in den 5., 6. Monat. Also ich konnte mich wirklich nicht bücken, ohne mich zu übergeben. Also wenn ich mich zweimal am Tag irgendwas auf den Boden gefallen, danach gegriffen habe, war ich danach über der Toilette so. Ich weiß noch, da war ich im OP, da habe ich schon gemerkt, so, ich kann irgendwie das rote Fleisch nicht so sehen, ne, im OP. Krass. Und ich war so extrem geruchsempfindlich. Also ich hätte auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht so wirklich im OP arbeiten können. Mit Comedy war das schon deutlich entspannter. Also ich hätte, glaube ich, gar nicht da arbeiten gekonnt. Also es ist eher so in Fahrt gekommen, würde ich sagen, weil ich eben im Mutterschutz war und dann Zeit hatte. Ja, also das wäre vielleicht auch gar nicht gegangen ohne die Schwangerschaft, weil da hätte ich wahrscheinlich viel mehr absagen müssen.
Das heißt aber, wie weit habt ihr denn vorausgeplant dann? Also ich stelle mir jetzt vor, du bist im 5. Monat schwanger, gehst auf diverse Veranstaltungen, spielst da, weißt, jetzt kommt hier noch irgendwann ein Kind dazu und dann? Also was war dann, was war so in deinem Kopf?
Ja, naja, dazu muss ich sagen, das war, glaube ich, auch wieder Segen und Fluch. Ich habe ein Treffen gehabt mit meiner jetzigen Managerin und die hat mir bei einem Essen in Berlin dann erzählt, dass sie mich buchen möchte für diesen Spot bei XXL. Und wer das nicht kannte, so wie ich ehrlicherweise damals auch noch, das ist die größte Comedy-Show Europas.
Du hast es nicht verdient.
Und da sind am Tag, ich glaube, zwischen 10.000 und 15.000 Leute. Das ist in Köln in der Lanxess Arena. Und ich war so, hey, cool. Und dann habe ich es meinem Mann erzählt, der in der Branche beheimatet ist. Und der war so, was? Und so, ne, so krass. Und kurz danach, und dann habe ich ja auch gesagt, dass ich schwanger bin. Und dann haben wir noch gedacht, wird ein bisschen knapp.
Ja, ne? Mit der Geburt auch, oder was?
Nee. Also der Kleine ist geboren, der war ausgezählt für den 10.8.
Ja.
Und das Ganze war ab dem 11.10. Ja. Und er ist 8 Tage zu spät gekommen.
Oh.
Ja. Und man weiß ja nicht, mit Geburtsverletzung, Kaiserschnitt kann ja alles sich, hätte sich ja noch verlängern können, mein Wochenbett. Nur weil sich irgendwelche Jungs in der Ärztekammer irgendwann überlegt haben, ach, wir machen mal irgendwie 8 Wochen Wochenbett und dann passt das schon für die Frau und dann kann die auch wieder auf der Baustelle
arbeiten. Dann rennt die rum.
Ne? Ja. Genau. Ja, das heißt, ich hatte schon quasi einen festen Einstieg wieder in die Comedy-Szene.
Aber einen richtigen Einstieg.
Genau.
Ja.
Und auch unter anderem deswegen habe ich so viel in der Schwangerschaft überhaupt gezockt, sage ich mal, an Shows, weil ich diese Erfahrung auch irgendwie vorweisen wollte, dass ich qualifiziert bin für diesen Spot. Also es war schon sehr, sehr cool, aber es war schon klar, dass ich kurz nach der Geburt eigentlich wieder eine Mammutaufgabe habe.
Anissa steht am 11. Oktober 2024 wieder auf der Bühne bei einer Riesenshow. Nicht mal 8 Wochen nach der Geburt ihres Sohnes. Also in einer Phase, in der ich, vor fast 8 Jahren jetzt, mein Wehes untenrum geschont und Desperate Housewives in meinem Bett geguckt habe, während mein Sohn neben mir gechillt hat, ist Anissa bei der größten Comedy-Show Europas aufgetreten.
Dann war so, ja okay, du hast jetzt Arena-Show gezockt, wie geht's jetzt weiter? Ne? Und ich habe mir da ehrlicherweise gar nicht die Möglichkeit gegeben, eine Pause zu machen. Das habe ich so ein bisschen Mitte Dezember bis Ende Januar, wo ich dann gemerkt habe, das ist ein bisschen zu viel. Und es ist jetzt alles sehr schnell an mir vorbeigezogen. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du das fühlst, Ich habe mir das mit dem Stillen ja ganz anders vorgestellt und das hat mir dann auch noch mal ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Da hatte ich ja überhaupt keine Vorstellung. Also erstmal, dass es nicht klappen könnte und wie es dann läuft.
Ja, bei mir war es ganz anders. Bei mir war es sehr easy, so wie man sich das sehr so schön wünscht, genau. Ja. Aber das heißt, das hat es für euch kompliziert gemacht, weil du nicht einfach sagen kannst, ich hänge mein Baby da kurz ran und dann ist es satt. Sondern ihr wart damit einfach ganz viel beschäftigt.
Ja, ich glaube, ich habe 10-mal am Tag teilweise, es war oft so, wenn er dann hungrig war, hat er sich schon gemeldet.
Das ist schon mal gut, ja.
Und dann habe ich ihn erstmal versucht, an meine Brust ranzubekommen. Das hat er meist durch Schreien abgelehnt. Mhm. Dann habe ich ihm die Flasche gegeben. Wenn er so halb satt war, habe ich es dann nochmal versucht. Das hat dann auch meist zu Schreien geführt. Mhm. Dann wieder irgendwie Fläschchen gegeben, dann wieder versucht. Also eigentlich jede Mahlzeit war furchtbar.
Und ihr habt beide geweint wahrscheinlich währenddessen?
Ich habe auf jeden Fall einmal am Tag in dem ersten Monat geweint, deswegen. Mhm. Also nur wegen des Stillens, weil es nicht geklappt hat. Hatte Besuche bei Stillberaterin. Einmal habe ich mich, glaube ich, in der dritten Woche, habe ich mich einquartiert oder nach 3 Wochen bei meiner Mutter einquartiert. Mhm. Gynäkologin und Mutter von 6 Kindern, hallo. Und dann meinte sie, das habe ich noch nie erlebt.
Oh no.
Und sie hat aber irgendwie ihn mit so einem leichten Druck schon, also ich finde, meine Mutter strahlt irgendwie Autorität aus. Sie hat zumindest geschafft, dass er mal trinken musste.
Ja.
Aber ich, also sei froh, dass dir das erspart geblieben ist. Aber ich sag dir, wenn es nicht klappt mit dem Stillen, das ist eine, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, was das für eine Tortur für Mutter und Kind ist. Mhm. Und dann kam mein Mann, glaube ich, irgendwann und meinte, ja, lass das doch. Und da, ich war, ich weiß, hört sich blöd an, aber ich war dem so dankbar, weil man, ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Mhm. Also ich hatte so das Gefühl, diese Aufgabe liegt jetzt auf mir. Und das war für mich aber so eine Befreiung, dass er mir das auch gesagt hat. Danach habe ich dann noch abgepumpt einen Monat. Mhm. Und ich habe auch, also ich habe so ein bisschen während XXL abgestillt. Und ich weiß noch, die ersten Nächte bin ich im Parkhaus, habe ich alle angelächelt, die mit mir auch rausgefahren sind aus der Show. Aber hatte halt diese mobilen Puppen mit. Also das war so ein Film. Mhm. Also dass diese Themen gleichzeitig, einerseits ja, dieser enorme Etappensieg, jetzt in Richtung Comedy. Andererseits halt dieses ganze Still-Baby-Thema, was mit sehr viel Frustration und Leid verbunden war einfach. Und dann ist man natürlich auch einfach Postgeburt. Man ist halt kurz, man ist halt mehr oder weniger noch selber ein Patient.
Ne? Ja.
Also ich kann das jetzt auch erst so im Nachhinein betrachten, was das eigentlich, was waren mir zu viele Eindrücke. Andererseits muss ich sagen, finde ich das auch gar nicht so schlecht, dass ich da, ich glaube, dadurch war ich weniger nervös.
Mhm. Konnt's gar nicht, hat's gar nicht die Zeit, nervös zu werden.
Hm. Ja, hört sich blöd an, aber war so. Und das ist auch immer noch so. Das ist tatsächlich positiv, dass ich bei manchen Auftritten eher fixiert bin mit der ganzen Logistik.
Ja.
Und mir dann gar nicht mich hineinsteigern kann in irgendwelche Horrorszenarien.
Das ist so eine krasse Erfolgsgeschichte bei dir. Das, also so, das hat geklappt und das hat geklappt und wir sind immer noch ein Paar zum Beispiel. Das Kind entwickelt sich gut. Die Solotour nach der Lanxess-Arena. Spürst du so ein Flow-Gefühl oder so ein boah, ich schaff das alles? Oder hast du auch Angst, dass das irgendwann mal nicht mehr so läuft? Oder gibt es die Phasen zwischendurch, wo du sagst, ich kann einfach nicht mehr eigentlich?
Ich habe schon in der Schwangerschaft viel Erschöpfung gespürt. Mhm. Aber vielleicht habe ich das so ein bisschen als Ärztin, ich sage mal in Anführungsstrichen, gelernt, da mich unterzuordnen. Mhm. Und habe das dann nach der Geburt ziemlich gemerkt. Ich hatte zwar an den Tagen, wo ich vor XXL war, hatte ich jetzt nicht so Angst oder vor den Auftritten. Was mich eher beunruhigt hat, war, dass ich nervlich so am Ende war, weil das Stillen so frustrant war. Also ich hatte da kein Konzept. Mhm. Das war jede Woche irgendwas anderes. Das hat mich sehr aus dem Konzept gebracht. Und danach war ich dann doch ziemlich erschöpft. Da habe ich dann ganz viel auch abgesagt, so auch aus gesundheitlichen Gründen. Also ich habe ja das Glück, dass ich meine Mama habe oder meine Schwester in Düsseldorf. Aber wenn jetzt mein Mann in Berlin war, bin ich wirklich manchmal einfach zu meiner Mutter gefahren, habe gesagt, ey, ich muss mich mal kurz eine Stunde hinlegen oder ich muss mich mal duschen. Mhm. habe das schon in der Schwangerschaft gemerkt, wenn ich mal viel Stress hatte, wie sehr der getrampelt hat. Mhm. Also man muss kein schlechtes Gewissen haben, weil man sich regenerieren möchte. Im Gegenteil, das hilft der Beziehung zum Kind. Mhm. Dann ist man halt mit einer ganz frischen Energie da. Und deswegen finde ich tatsächlich auch Babysitter gar nicht so schlecht. Oder wenn meine Schwester kommt, klar, manchmal tat mir das weh, den ständig abzugeben, als er noch so klein war. Aber die kam ja mit einer ganz anderen Energie.
Ja, der hat auch Bock darauf wahrscheinlich, ne?
Der hat Bock, die hatten auch oft Bock. Und die haben sich ja Zeit genommen, weil es ihr Job war. Das heißt, das war ihr Job.
Ja.
Und die hatten nicht, so wie ich nebenbei, noch 5 Sachen, die sie erledigen mussten.
Ja.
Und deswegen ist es eigentlich total schlau, seine Kinder abzugeben.
Ach Mensch, am Ende lande ich irgendwie bei all meinen Folgen für Eltern ohne Filter beim Thema fehlende Pausen für sich selbst. Mal sehen, wann ich in meiner Eltern-Podcast-Zeit mal ein Elternteil treffe, das sagen wird, ja, also Me-Time und Pausen, das ist bei mir einfach on fleek. Und dabei ist das doch einfach so arschwichtig. Wir wissen das ja alle und bekommen das dann trotzdem nicht hin. Es fühlt sich für mich auch oft so an, als gäbe es gar nicht die Möglichkeit. Also ich muss ja auf Arbeit performen und ich muss ja als Mama performen, als Freundin, Ehefrau, im besten Falle ja auch. Und fast alle sparen dann halt an sich selbst. Aber da das hier ja die erste 2026er Folge ist, kann jetzt ja jeder mal kurz auf Stopp drücken und überlegen, welche eine Me-Time-Pause in der Woche für sie oder ihn drin ist. Bei mir ist es vor dem Schlafengehen eine Tasse Tee an einem gemütlichen Platz und ich habe sogar noch eine zweite. In meinem Outlook-Kalender, den die Kollegen ja auch sehen können, ist mittwochs ein Pilates-Kurs drin. Den mache ich. Und kein anderer Termin darf da um 9.30 Uhr rein. Und jetzt ihr bitte. Welche Pausenmomente nehmt ihr euch vor? Schreibt uns das gern mal bei Instagram bei Eltern ohne Filter oder hier in die Kommentare.
Du hast über das wunderbare Still Erleben, Erlebnis von dir erzählt. Gab es noch andere, also so dieses Reality versus Vorstellung schwebt mir da so in meinem Kopf rum, ne? Mutter sein, Baby haben. Was hast du dir gedacht, wie es ist und wie ist es?
Ja, ich habe da mit meiner Mama drüber geredet. Sie meinte, im Film sind die Babys ja immer so ruhig und in der Ecke.
Die lächeln auch.
Ja, und die sind so Statisten.
Mhm.
Und eigentlich sind Babys ja in deinem Leben absoluten Haupt-Main-Character.
Ja.
Ne? Es dreht sich ja alles um die zurecht. Auch, ne? Die ersten Tage war das so, da war da noch platt von der Geburt, da war da auch wirklich ruhig, dann konnte ich dem so neben mir haben oder auf dem Arm und am Laptop was machen, aber kurz danach ging es zumindest mit meinem Sohn nicht. Da brauchte dann vollste Aufmerksamkeit und er braucht auch vollstes Entertainment. Und ich merke auch, das wird immer anspruchsvoller.
Mhm.
Ich habe auch zu meinem Mann gesagt, irgendwann müssen wir Feuer spucken lernen. Dieses, was Kinder an Zeit beanspruchen, beziehungsweise arbeiten mit Kind unmöglich, also dass man irgendwie noch nebenbei was erledigen kann, das hat mich total überrascht, auch wenn ich 3 kleine Geschwister habe, aber dass man halt nichts schafft an manchen Tagen. Also wirklich nichts. Weder Hausarbeit noch seine Arbeit mit einem Baby. Das hat mich total überrascht. Was ich aber auch sagen muss, was mich auch sehr, aber positiv überrascht hat, war, ich hätte nicht gedacht, dass es so schön wird. Also das sagen mein Mann und ich auch. Wir hätten nicht gedacht, dass es so anstrengend wird. Und wir hätten auch nicht gedacht, dass es so schön wird. Also wirklich, finde ich, ist ja wirklich so eine Liebe, die man nicht so kennt zum eigenen Kind. Und das hat mich auch ganz schön überrascht, dass man so ein, ja, ich weiß auch nicht, wie man das vergleichen soll, aber wie so ein kleiner Hund, der dann aber irgendwie anfängt zu sprechen, so mäßig, ne? Und anfängt zu quasseln. Also man hat ja dann wirklich eine ganz, ganz enge Bindung zu dem. Man fühlt es dreifach und tausendfach, wenn die mal irgendwie Schmerzen haben oder so. Das ist schon eine ganz, ja, einfach, finde ich, eine schöne Beziehung, die man dann da pflegt.
Ich lieb's, wie trocken Anissa das sagt. Aber nur so kann ich mir das richtig annehmen eigentlich. Alles andere ist mir persönlich oft zu kitschig und macht mich dann irgendwie nur neidisch. Und ja, Es ist wirklich eine schöne, ganz besondere Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Ich fand es total spannend, mit Anissa dieses ruhige, überlegte Gespräch zu führen. Ich kannte sie davor nur als starke, witzige Frau auf Insta, aber bin ihr total dankbar, dass sie auch ihre verletzlicheren Momente hier geteilt hat, die mich schon auch sehr an meine Zeit mit Baby erinnert haben. Ich hatte beim ersten Kind 8 und beim zweiten 10 Monate Elternzeit. An Arbeit habe ich in dieser Zeit wirklich null gedacht, habe sie vielleicht ein bisschen vermisst, aber musste nichts organisieren oder irgendwo anders als im Mutterjob performen. Ich ziehe meinen Hut vor Anissa und ihrer Lust zu diesen beiden Jobs. In der Comedy ist sie jetzt so Hals über Kopf mit Beginn ihrer Schwangerschaft durchgestartet, aber irgendwann möchte sie auch wieder Ärztin sein. Es bleibt also spannend. Ich entlasse euch jetzt aus dieser ersten Folge im Jahr 2026 und bitte denkt dran, euch eine konkrete Pausenzeit pro Woche zu überlegen. Ich nerve euch jetzt einfach ein bisschen damit, bis ihr das macht. Nächste Woche geht's hier weiter mit einer neuen Folge Eltern ohne Filter. Das ist ein Podcast der ARD. Und diese Folge haben für euch Marlene Mengi, Michael Heumann und ich, Elisabeth Möckel, gemacht. Marlene hatte Vorgespräche mit Anissa und hat die Folge redaktionell betreut und Michael hat produziert. Bis zum nächsten Mal. Und wer Bock hat, für den gibt's jetzt sogar noch einen Podcast-Tipp aus der Redaktion. Wir wissen ja, Eltern haben nicht viel Zeit. Es muss alles gut getaktet sein. Aber wenn ihr trotzdem im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon Gemüse anbauen wollt oder ein paar Tipps braucht, welche Pflanzen gut aussehen, auch ohne, dass man sich groß um sie kümmern muss, dann empfehlen wir euch an dieser Stelle den Garten-Podcast im grünen Bereich. Die Hosts begleiten euch durchs Gartenjahr. Was liegt jetzt an? Was sind die Trends? Wie macht ihr die Nachbarn neidisch und wie pflanzt ihr das neue Superfood? Den NDR-Garten-Podcast im grünen Bereich findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek.